Bevor ich jetzt ganz viel darüber erzähle, möchte ich gerne euch eine Frage stellen und ihr dürft auch frei reinrufen. Wen wolltet ihr in eurer Kindheit mal ähnlich sein? Also gab es mal Vorbilder in eurer Kindheit und so wolltet ihr sein? Die Tante. Das habe ich nicht verstanden. Die Mama. Der Jungscharleiter. Pippi Langstrumpf habe ich gehört. Da oben habe ich was gehört, aber ich habe es nicht verstanden. Die Oma. Okay, also wir merken schon, dass man sich ja an gewisse Personen orientiert, wenn man ein kleines Kind ist. Vielleicht zuerst an die Eltern, dann an weitere prägende Menschen, wie zum Beispiel auch Jungscharleiter, Oma oder sonst irgendwen. Also von Namen in der Familie, wo es ganz eng ist, aber vielleicht dann auch an andere Figuren wie Pippi Langstrumpf, was dann vielleicht mehr so aus der Literatur kommt. Also wir orientieren uns an sogenannte Alltagshelden und in unserem Umfeld haben wir ja relativ viele Menschen in unserer Kindheit erlebt. Das sind dann die Erzieher, Freunde, Familienangehörige, die wir auch schon genannt hatten, Bekannte in der Gemeinde, aber auch außerhalb der Gemeinde. Und all diese sind prägend für uns. Und natürlich aus der Literatur haben wir eben schon Pippi Langstrumpf gehört, aber auch Filmstars, Musiker, Models und so weiter. Alles prägt einen irgendwie. Und man orientiert sich an der ein oder anderen Figur oder Person. Letzte Woche hatte Peter Unsinn gepredigt. Wir hatten es eben schon gehört. Und er erzählte auch etwas über seine Enkelkinder, die gerade sich so an Videospielfiguren orientieren, beziehungsweise Zeichentrickfiguren, Luigi, Mario und Yoshi oder den kleinen Pilz, ich weiß gerade seinen Namen nicht. Aber wem das kein Begriff ist, ist jetzt auch egal, aber die orientieren sich gerade an Figuren und gucken, was die so haben und sie denken, die erleben Abenteuer und ich möchte auch Abenteuer erleben und ich möchte auch so sein wie die. Jetzt muss ich gestehen, dass ich mich in meiner Teenagerzeit optisch, sag ich mal, orientiert hat an Jesse McCartney. Ich weiß nicht, ob einer von euch den kennt. Ich habe ein Bild mal mitgebracht, was ich noch im Internet gefunden habe. Zum Vergleich habe ich leider kein Foto gefunden. Das muss wahrscheinlich bei meinen Eltern noch irgendwo im Keller liegen, aber bei uns zu Hause habe ich jetzt keins mehr gefunden. Jesse McCartney ist ein Schauspieler und Sänger und vielleicht, der ein bisschen jünger ist, hat ihn schon gesehen. Er hatte auch eine Nickelodeon-Sendung, Zack und irgendwie hieß die. Und ich habe auf jeden Fall den mal gesehen auf MTV oder Viva und dann dachte ich mir, so will ich aussehen. Der sieht gut aus. Dann habe ich, das waren ja die Anfänge der Internetzeit, da habe ich im Internet Bilder gesucht und damals waren die noch sehr verpixelt und habe die alle auf ein DIN A4 Blatt so gebracht und ausgedruckt und bin so zum Friseur gegangen und habe gesagt, so will ich aussehen. Und dann haben die mir blonde Strähnen reingemacht und mich frisiert und dann sah ich so ähnlich aus wie Jesse McCartney. Wir orientieren uns an andere Menschen, weil sie vielleicht unsere Vorbilder sind. Optisch gesehen, aber vielleicht auch von den Werten her. Von dem, was sie tun, so wie sie handeln. Wir orientieren uns an deren Eigenschaften, Verhaltensweisen, an deren Gaben und Talente. Und wir übernehmen halt diese Werte und Ideale und auch Moralvorstellungen von solchen Menschen. Wir orientieren uns an sie. In allererster Linie im Kleinkindalter an den Eltern und dann später orientiert man sich an andere. Und so gibt es für uns Gläubige auch Glaubensvorbilder, an denen wir uns orientieren. Das ist vielleicht mal der Pastor gewesen von früher, das ist der Jungscharleiter oder die Jungscharleiterin, die Kindergottesdienstmitarbeiterin oder der Kindergottesdienstmitarbeiter und so weiter. Als Gemeindeleitung haben wir uns im Herbst auf unserer Klausur gefragt, was uns als Gemeinde prägen oder nach was wir streben sollten. Was oder wen sollten wir uns zum Vorbild nehmen? Und auf diese Frage sind wir gekommen, als ich angestoßen habe, ob wir vielleicht für das Jahr 2024 uns mal ein Jahresthema vornehmen. Und am Ende kam heraus, Jesus ähnlicher werden. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Und bei diesem Satz wollten wir nicht stehen bleiben, wir wollten es noch mehr konkretisieren und haben 4 Werte von ganz vielen, die es ja gibt, ne? 4 Werte herausgenommen, die Jesus verkörpert und seine Apostel an die Gemeinden auch weitergeben. Und so kamen wir auf den Wert der Wertschätzung, der Ermutigung, das sich einbringen und Hoffnung in die Welt bringen. Das sind diese 4 Werte, die wir sagen, die wollen wir in diesem Jahr immer wieder betonen. Letzten Sonntag lag in Peters Predigt der Fokus auf dem Weg, Jesus ähnlicher zu werden, insbesondere durch die liebevolle Gestaltung unserer Gemeinschaft, durch die Wertschätzung. Die zentrale Botschaft war, dass wir, indem wir Jesus betrachten, ein Spiegelbild werden und an göttlicher Herrlichkeit auch teilhaben. Ja, Peter betonte die Quelle der Wertschätzung ja in Gott, der uns nach seinem Bild erschaffen hatte und durch Jesus seine Liebe und Wertschätzung auch zeigt. Und ein wesentlicher Punkt der Predigt war die Bedeutung der Wertschätzung im Alltag und auch in der Gemeinschaft. Und er illustrierte dies anhand von Begegnungen, bei denen Jesus Menschen wertschätzte, indem er sie sah, ihre Bedürfnisse erkannte und ihnen Bedeutung auch zusprach. Die Beispiele mit Zachäus, Nathanael und der samaritanischen Frau verdeutlichten da letzten Sonntag, dass Wertschätzung im Kern darin besteht, Menschen zu sehen, ihre Würde auch anzuerkennen, ihre Berufung zu würdigen und trotz möglicher Hindernisse Gottes Nähe zu schenken. Peter hat dann so einen tollen Satz formuliert: Wir haben Wert, weil Gott uns Wert gibt. Und deshalb sollten wir Gott und Menschen Wert und Wertschätzung schenken, so wie es Jesus tat. Und das könnt ihr alles online nochmal nachhören, wenn ihr wollt, wenn ihr das nochmal erfrischen wollt oder letzten Sonntag gar nicht da gewesen seid. Und jetzt wollen wir in dieser kommenden Zeit, jetzt gerade, uns darauf konzentrieren, auf unsere Gemeinschaft und wie wir heute weiterhin oder auf dem Weg weiter sind, mit Jesus ähnlich zu werden. Heute wollen wir fortfahren und dazu habe ich den Titel, wie Gerlinde schon gesagt hat, gewählt: Stärkung durch gegenseitige Erbauung. Vielleicht klingt das ein bisschen sperrig, aber ihr werdet, glaube ich, wenn ich den Bibeltext vorlese gleich, dann werdet ihr erfahren, warum ich das so gewählt habe. Aber erstmal in den Erzählungen über Jesus können wir erstmal erfahren oder auch beobachten, dass er andere Menschen ermutigt und ihren Glauben neu erbauen will. Wir lesen zum Beispiel von der Heilung eines Gelähmten, Markus 2. Ich lese jetzt nicht den Text, sondern erstmal nur als Illustration. In dieser Geschichte tragen 4 Männer ihren gelähmten Freund zu Jesus. Und als sie aufgrund der Menschenmenge nicht durch die Tür kommen konnten, deckten sie das Dach ab und ließen ihn zu Jesus hinab. Jesus sieht dann ihren Glauben und sagt zu dem Gelähmten: Deine Sünden sind dir vergeben. Und dann heilt er ihn und ermutigt ihn, aufzustehen und sein Bett mit nach Hause zu nehmen. Und alle Menschen sahen es. Oder wir lesen, dass Petrus von Jesus darin ermutigt wurde, auf dem Wasser zu laufen. Als die Jünger mitten in der Nacht auf dem See unterwegs sind, erscheint Jesus auf dem Wasser. Petrus bittet Jesus, über das Wasser zu gehen und Jesus ermutigt ihn dazu und sagt: Ja, komm, das funktioniert. Jesus tritt aus dem Boot, aber als er dann auch die Wellen sieht, dann beginnt er an zu zweifeln. Und Jesus ermutigt ihn weiterhin und streckt ihm die Hand aus, um ihn dann zu retten. Und es gibt noch zahlreiche weitere Geschichten, wenn man die Evangelien durchliest, wie Jesus andere Menschen ermutigt. Diese Geschichten zeigen, wie Jesus durch Ermutigung oder durch Aufbauung Menschen nahegekommen ist, ihre Glaubensschritte unterstützt hat und sie zu einem tieferen Verständnis seines heilenden und befreienden Wirkens auch geführt hat. Dass wir uns als gläubige Christen gegenseitig stärken, ermutigen und aufbauen sollen, können wir nicht nur an Jesu Verhalten ablesen, nein, wir werden auch durch die Apostel dazu aufgefordert. Es gibt Appelle an uns oder an die damaligen Christen, tut das, ermutigt einander. Und so lese ich jetzt einmal exemplarisch einer dieser Bibelstellen vor, aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 11. Und da heißt es, macht euch also gegenseitig Mut und richtet einander auf, wie ihr es auch schon tut. Macht euch also gegenseitig Mut und richtet einander auf, wie ihr es auch schon tut. Der Kontext unseres Bibelverses ist folgender. Die gläubigen Christen in Thessalonik hatten die Erwartung, dass Jesus noch zu ihren Lebzeiten wiederkäme. Also wir müssen uns vorstellen, Jesus ist ja gekreuzigt worden, dann ist er gestorben, wieder auferstanden, dann in den Himmel aufgefahren und dann war er erstmal weg. Und sie hatten die Verheißung, Jesus kommt wieder. Und ganz viele Christen hatten die Erwartung, dass Jesus noch zu ihren Lebzeiten wiederkommt. Und jetzt wurden sie verunsichert, weil die ersten Glaubensgeschwister starben. Was passiert jetzt? Sie erleben die Wiederkunft Jesu nicht. Und an dieser Stelle appelliert Paulus, dass die Christen sich gegenseitig unterstützen sollen, damit ihr Glaube nicht zerbricht oder voller Zweifel zerfressen wird oder dass sie sich zu anderen Dingen zuwenden und vom Glauben wegwenden. Und diese Wiederkunft Jesu Christi ist ein zentrales Thema im ganzen Brief an die Thessalonicher. Und der Christ, der die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus erwartet, hat in seinem Herzen keinen Platz dafür, sich anderen Götzen zuzuwenden oder nachlässig zu sein in seinem Dienst oder Spaltung in der Gemeinde zuzulassen. Oder dass sein Geist niedergedrückt wird oder sich zu einem sündigen Leben verleiten zu lassen. Und das sind alles so kleine Aspekte, die immer wieder in diesem Brief hervorkommen. Und deswegen kommt jetzt dieser Appell von Paulus, sich gegenseitig zu stärken, damit das nicht passiert. Dass wir uns als gläubige Christen gegenseitig stärken und ermutigen und aufbauen sollen, ist keine veraltete Lehre, die nur auf biblische Zeiten zutrifft, sondern es ist ein zeitloses Prinzip, das auch heute in unserer Glaubensreise ein wichtiges Prinzip ist, eine entscheidende Bedeutung hat. In einer Welt, wo wir ja auch zahlreiche Herausforderungen haben und wir auch mit Unsicherheiten konfrontiert sind, stehen auch wir als Christen vor Glaubensprüfungen. Die heutige Zeit mag sich vielleicht nicht 1:1 decken mit der damaligen Zeit, das schon, aber die inneren Kämpfe und Zweifel, denen wir begegnen, sind real und auch anspruchsvoll. Ähnlich wie die Gläubigen in Thessalonik, die mit der Unsicherheit über die Wiederkunft Jesu konfrontiert waren, sehen auch wir uns mit Unsicherheiten und auch Fragen konfrontiert. Und die Fülle an Ablenkung, Zweifel, gesellschaftlichen Veränderungen und persönlichen Herausforderungen kann ja auch dazu führen, dass unser Glaube auf die Probe gestellt wird. In einer Welt, die oft von Götzen, des Egos, der Nachlässigkeit im Glaubensdienst oder auch Spaltung, Streitigkeiten, Niedergeschlagenheit, aber auch Sünde geprägt ist, brauchen wir heute mehr denn je die gegenseitige Stärkung und Ermutigung, um standhaft im Glauben zu bleiben. Der Appell von Paulus, sich gegenseitig zu ermutigen und aufzubauen, ist ein Aufruf, um als Gemeinschaft stark zu werden, damit wir nicht nur individuell, sondern auch gemeinsam die Herausforderung des Glaubens meistern können. Und da möchte ich euch noch in ein tieferes Verständnis mit reinbringen, was dieser Bibelvers eigentlich noch mit sich bringt. Und hier lohnt es sich, einen Textvergleich zu machen. Ich habe euch da mal eine Tabelle mitgebracht. Und wer jetzt schnell liest, der kann sehen, dass die Übersetzungen unterschiedlich sind. Es wird mit Mut machen, aber auch mit Trösten, Ermahnen übersetzt. Dann auch noch im zweiten Teil des Verses mit Aufrichten und Aufbauen. Und wenn man noch weitere Übersetzungen dazu nimmt, dann steht da manchmal auch Stärken. Und das sind alles Varianten, die die Übersetzer nehmen, weil hier zwei Worte drin stecken, die ein gewaltiges Bedeutungsspektrum haben. Der Brief wurde von Paulus damals ja im Griechischen geschrieben und hier sind zwei griechische Worte. Und man kann halt diese griechischen Worte nicht eins zu eins ins Deutsche übertragen und wiedergeben. Und ich möchte euch in diese zwei Worte einmal mitnehmen. Das erste Wort ist Parakaleite. Parakaleite. Hab's euch da mal in Griechisch mitgebracht. Wer das lesen kann, ist super. Und vielleicht klingelt es bei den einen oder anderen, der schon ein bisschen länger in der Gemeinde unterwegs ist und im Glauben, das klingt doch so ähnlich wie, wer weiß es? Ja, Parasuja, das auch abgeleitet ist dann von Parakletos. Und das Paraklet, vielleicht kennt der eine oder andere den Begriff, der Paraklet, den Heiligen Geist, der Tröster. Dieses Wort hat eine Bedeutung, die ja über Mut machen hinausgeht. Einerseits bedeutet Parakaleos ermutigen in Momenten der Schwäche und Niedergeschlagenheit. Und in den herausfordernden Phasen unseres Lebens, sei es durch persönliche Krisen oder auch geistliche Prüfungen, ruft uns dieses Wort oder auch dieser Appell dazu auf, einander dann zu stärken und Mut zuzusprechen. Aber es geht auch darum, dass es wie eine warme Umarmung für die Seele sein soll, die uns auffordert, nicht allein zu kämpfen, sondern uns miteinander zu verbinden und auch gemeinsam aufzustehen. Und andererseits trägt dieser Begriff auch die Bedeutung der Ermahnung oder des Aufforderns in sich. Dieser Aspekt des Wortes erinnert uns daran, dass wir als gläubige Gemeinschaft eine Verantwortung auch füreinander haben. Wir müssen den anderen sehen. Wir sind dazu berufen, einander auf den Weg der Wahrheit und des Glaubens zu ermahnen und uns gemeinsam in der Liebe Christi zu bewegen. Es bedeutet aber nicht, dass wir hier mit dem moralischen Zeigefinger winken, weil jemand von dem Weg abgekommen ist und dann erstmal meckern. Darum geht es in diesem Wort nämlich nicht. Es geht hier um eine warme, liebevolle Rückmeldung, neudeutsch könnte man vielleicht auch Feedback sagen, um ein Angebot zu geben, also ein konstruktives Angebot, wie man den anderen helfen kann. Und schließlich impliziert dieses Wort auch die Idee des Trostes. In Momenten, wo einer wirklich Schmerz im Herzen hat oder in der Seele, einer, der trauert. Und da werden wir als Gemeinschaft aufgerufen, einander zu trösten, wie Christus uns getröstet hat. Und diese trostspendende Rolle in der Gemeinschaft ermöglicht es uns, die Liebe und Fürsorge Gottes durch unser Handeln erlebbar zu machen. Insgesamt umfasst das Wort eine Vielfalt ja von Bedeutung und man kann das nicht voneinander trennen, sondern es ist alles gleichzeitig. Und es ruft uns dazu auf, in unserer christlichen Gemeinschaft, also hier in unserer Gemeinde, aktiv füreinander da zu sein. Sei es durch halt Ermutigung in Zeiten der Schwäche, durch Ermutigung zur geistlichen Reife oder durch den tröstenden Beistand in Zeiten der Not. Und als Gläubige sind wir berufen, einander in Liebe und Fürsorge zu ermutigen, zu ermahnen und zu trösten. Und ich habe euch ja versprochen, es gibt noch ein zweites Wort. Das heißt Oikodomeo. Ich habe es euch auch wieder aus Griechisch mitgebracht. Oikodomeo. Das wird häufig übersetzt mit bauen, aufbauen. Und es trägt eine tiefe Dimension in sich, weil der Wortstamm kommt von Oikos. Oikos heißt Haus. Also, wenn man das Wort wörtlich übersetzen würde, heißt es Haus aufbauen, das Haus errichten. Und damit ist eine große, tolle Bildsprache nun für uns eröffnet. Das Wort offenbart dann nämlich uns dieses Bild des Hausbauens. Und das können wir nicht nur als physisches Bild nehmen, sondern ist übertragen auf eine geistliche Dimension. Es trägt halt diese tiefe Bedeutung von Erbauung und Förderung eines Menschen. Und wenn wir dieses Bild ein bisschen verwenden, um auf das geistliche Wachstum mal einzugehen, entfaltet sich eine inspirierende Perspektive dann auch in diesem Wort. In der gleichen Weise, wie ein erfahrener Baumeister sein Fachwissen nutzt, um ein stabiles und schönes Haus zu errichten, sind wir dazu aufgerufen, als Gläubige in den Herzen unserer Mitmenschen zu bauen. Wir sollen nicht nur Steine aufeinander schichten, sondern vielmehr die geistlichen Grundlagen legen, die ein Leben auf Christus als festes Fundament ermöglicht. Und wenn wir uns als Baumeister im geistlichen Sinne auch sehen, erkennen wir, dass jedes liebevolle Wort, jede unterstützende Geste und jede ermutigende Handlung ein Baustein ist, der dazu beiträgt, das geistliche Haus eines anderen aufzurichten. Dies kann bedeuten, Trost zu spenden, wenn jemand niedergeschlagen ist, Weisheit, also Glaubenserkenntnisse zu teilen, wenn jemand Orientierung braucht, oder Liebe zu zeigen, wenn sie Liebe am meisten benötigt wird. Und es ist nicht nur ein Geben von Ratschlägen, sondern ein gemeinsames Schaffen von Räumen der Hoffnung, der Glaubensstärke und auch ein Raum des Friedens zu schaffen. Ein ermutigendes Wort kann dann vielleicht die Tür zu einem neuen Verständnis öffnen. Und ein Akt der Liebe kann vielleicht ein Fenster sein, das frische Luft und Licht in das Herz eines anderen Menschen reinlässt. Oikodomeo in dieser Perspektive ermutigt uns, nicht nur unsere eigenen spirituellen Äußer auch zu pflegen, sondern auch die Bedürfnisse und Träume anderer einzubeziehen. Es ist eine Einladung, halt Baumeister zu sein, Baumeister an Herzen der Menschen und da beizutragen, dass Menschen in ihrer Beziehung zu Christus wachsen und aufblühen. Ein Werk, das nicht nur materielles, sondern halt Ewiges baut. Wir haben also mit dem, was wir tun und sagen, Einfluss auf unsere Mitmenschen. Wir können also Baumeister sein in den anderen und den anderen aufrichten. Aber manchmal können wir auch genau das Gegenteil sein. Manchmal sind wir auch eine Abrissbirne. Deswegen sollten wir auch darüber nachdenken, was andere gerade im Glauben auch brauchen. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber auf Social Media gibt es diverse Gruppen, zum Beispiel Freikirchenaussteiger. Das sind Menschen, die zutiefst verletzt wurden und sich in solchen Gruppen wiederfinden, um sich gegenseitig zu unterstützen, weil sie einfach von der Art und Weise, wie in Gemeinden und Kirchen umgegangen sind, wirklich zutiefst verletzt sind. Es gibt ein Buch von Tobias Feix, der vom CVJM ist und auch an dem Seminar von CVJM unterrichtet. Und der hat ein Buch mal geschrieben, in dem er natürlich auch junge Menschen gefragt hat. Und der Titel des Buches ist, warum ich nicht mehr an Gott glaube. Und da sind Geschichten drin, die sind erschütternd, weil Menschen zutiefst verletzt worden sind in der Gemeinde. Und sie wurden nicht aufgebaut, sondern die Mitglieder einer Gemeinde oder einige Menschen in der Gemeinde haben sich da nicht als Baumeister entpuppt, sondern als Abrissbirne. Und das macht mich traurig. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, wenn ihr sowas hört, aber das erschüttert mich. Und da noch einmal mehr dieser Appell, lasst uns gute Baumeister sein. Was kann ich Gutes geben, um den Glauben meines Gegenübers zu stützen, aufzubauen und aufzurichten? Was kann ich Gutes tun und geben, um seinen Glauben zu stützen, aufzubauen und aufzurichten? In unserem Streben, Jesus ähnlicher zu werden und uns durch gegenseitiger Bauen zu stärken, sehen wir, dass unsere Worte und Taten nicht nur den Einzelnen beeinflussen, sondern die Grundsteine für geistliche Häuser legen. Und wir sind auch hier insgesamt ein geistliches Haus und wir können hier eine wunderbare Kultur der Ermutigung und des Aufbauens sein. Wenn wir das stärken durch gegenseitige Erbauung in unserer Gemeindekultur einweben, sehen wir eine Zukunft, in der unsere Gemeinschaft zu einem Ort der Liebe wird, des Wachstums und der Hoffnung. Wenn wir an die Worte denken, Parakalete und Oikodomeo, dann werden wir zu Lernenden, die angespornt sind in den Herzen unserer Geschwister zu bauen und geistliche Häuser der Stärke zu errichten. Unsere Gemeinde wird zu einem Ort, an dem wir nicht für uns selbst, sondern auch für andere Fundamente des Glaubens fertigen und festigen. Wir werden gemeinsam einen Raum schaffen, in dem Menschen ermutigt werden, ihre Berufung zu entdecken, spirituell zu wachsen und in der Liebe zu Christi aufzublühen. Die Kultur Auferbauung wird zu einem Erbe, das vielleicht von Generation zu Generation dann weitergegeben wird und unsere Gemeinde wird zu einem lebendigen Zeugnis für die verändernde Kraft der Liebe Gottes. Und möge vielleicht dieses Bild, diese Vision uns vorwärts tragen, während wir weiterhin den Weg gehen, Jesus ähnlicher zu werden und durch unsere gegenseitige Erbauung die Welt um uns herum verändern. Jesus ähnlicher werden. Wir schauen auf Jesus. Und wer weiß, ich weiß nicht, wie ihr gerade im Glauben steht. Vielleicht bist du noch ganz am Anfang, vielleicht glaubst du noch gar nicht. Jesus ist derjenige, der Wertschätzung zeigt. Jesus ist derjenige, der uns aufbauen möchte. Jesus ist der Trost spenden möchte. Jesus ist derjenige, der uns stärken möchte in Zeiten der Not. Und ich möchte dich ermutigen, einen Schritt auf Jesus zuzugehen, damit du das erleben kannst. Und wenn du bereit bist, da einen Schritt auf Jesus zuzugehen, dann komm nach dem Gottesdienst zu mir, ich möchte für dich beten.